To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein. Rechte Literatur auseinandergenommen von Andy Eckert und Damian Arnold.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Podcast-Folge von To write to be true. Zu rechts, um wahr zu sein.
Ja, der Literaturpodcast, in dem rechte Literatur kritisch auseinandergenommen wird, präsentiert von Andy Eckert
und Damian Arnold. Und wenn ihr jetzt erst einschaltet und die erste Folge noch nicht gehört habt, die lief hier letzte Woche, würden wir, glaube ich, empfehlen, die einfach nochmal zu hören, einfach weil da die Grundlage drin ist, worum es hier überhaupt geht in diesem Podcast.
Die Grundlage in dieser Staffel ist dieses wunderbare Werk, Alte Weise Männer, Hommage an eine bedrohte Spezies, und in dieser Episode soll diese Hommage Mario Adorf gewidmet sein. Mario Adorf war, müssen wir jetzt sagen, ein Schauspieler, der im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und sehr gefeiert war, in unterschiedlichsten Theater-, Film- und Fernsehproduktionen war. Es ist so, dass zum Zeitpunkt dieser Aufnahme er gerade erst vor wenigen Tagen verstorben ist. Ich hatte tatsächlich auch relativ gewundert, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, dass er überhaupt am Leben ist, weil er tatsächlich schon ein sehr beträchtliches Alter erreicht hat und ich auch viele seiner Filme halt kenne und er da auch schon teilweise eben sehr alt aussieht. Insofern ist es doch interessant, dann zu sehen, was er uns hier zu sagen hat.
Oh Gott, Damian, das ist, ja? Das ist ein wenig eine Anmoderation aus der Hölle.
Ja, möchtest du sie neu machen?
Nein, nein, alles gut, wir können das auch so. Ich hatte mich gewundert, dass er noch gelebt hat.
Ja, im Sinne von, dass du ja bestimmte Namen kennst, bei denen du denkst, oh, das ist ja Ewigkeiten her. Und dann festzustellen, dass die noch unter uns weilen, gerade in einem so hohen Alter, also über 90, das kommt ja nicht so häufig vor. Und gerade bei so prominenten Persönlichkeiten ist es ja dann so, dass es gerne auch im Alter dann irgendwann still um die Person wird, weil sie ihren Ruhestand genießen und sich nicht mehr öffentlich äußern. Und du kriegst dann einfach nicht mehr mit, dass sie existieren. Und es könnte dann genauso gut sein, dass du auch verpasst hast, dass es eine Todesmeldung gab oder so. Und du hast überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass sie noch leben. Insofern, rühmlich oder nicht, ist es so, dass das Buch mir quasi das nochmal auf den Schirm gebracht hat, dass Mario Adorf zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch am Leben war.
Ja, richtig. So kann man das auch zusammenfassen und ging auch gar nicht mehr so aus der Hölle.
Ja, also es war in keinem Fall böse gemeint, sondern ich schätze tatsächlich Mario Adorfs schauspielerische Fähigkeiten sehr. Das soll jetzt aber gar nicht so sehr eine große Rolle spielen, weil es ja hier viel mehr um die Fragen geht, die ihm gestellt werden. Das Interview führte Nina Brockhaus und das Ganze wird auch entsprechend eingeleitet. Und ich möchte aus dieser Einleitung den ersten Absatz einmal kurz vorlesen. Wir Frauen lernen von klein auf, laufe einem Mann nicht hinterher, um keinen Preis, niemals. Ich gestehe hiermit, ich tat es. Monatelang buhlte ich um ein Treffen mit ihm, besorgte mir über Umwege gar seine private Handynummer. Ich wusste, für alte, weise Männer brauche ich ihn oder keinen.
Ich finde das schon ein bisschen schwierig. Also, wir hatten das ja in der ersten Folge schon mal gemacht, an einer anderen Stelle, die Rollen umzukehren.
Ja.
Autsch. Also ihm wirklich und auch sein Alter mal beachtend, die beiden versuchen ja die ganze Zeit so, ja, respektiert bitte das Alter und passt das so ein bisschen auf. Und dann, ich rannte ihm hinterher, also monatelang buhlte ich um ein Treffen mit ihm, besorgte mir über Umwege gerade seine private Handynummer. Autsch. Also Privatsphäre und so weiter ist schwierig.
Es ist journalistische Arbeit, Andy. Es ist journalistische Arbeit. Und wenn am Ende das Interview in beidwilligem Einverständnis zustande kam.
Ja, ja. Also ich finde es sehr hartnäckig. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja die Art und Weise, wie Journalismus betrieben wird.
Vor allen Dingen frage ich mich wirklich, ob sie das Projekt hätte sein lassen, wenn sie das Interview mit Mario Adorf nicht bekommen hätte. Also das klingt hier jetzt schon ein bisschen durch, als wäre er irgendwie so eine zentrale Schlüsselfigur, als wäre das Buch auch, ich will nicht sagen ein Vorwand, aber eine Möglichkeit gewesen, um eines ihrer großen Idole zu treffen. Weil das, finde ich, merkt man schon im Interview sehr stark und das werden wir auch gleich mehrfach nochmal dann anreißen, wie sehr also wie groß ihre eigene Bewunderung Mario Adorf gegenüber ist und wie sehr das vielleicht auch ihre Einschätzung seiner Person trübt.
Dazu schon mal den kleinen Teaser. Ich mag das natürlich gerne, obwohl ich in der ersten Folge gesagt habe, wir nehmen nicht alles vorweg. Diese Einordnung, also dieses ihn oder keinen, wird später nochmal sehr, sehr witzig werden, wenn wir ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Mhm. Aber was schreiben die beiden denn, Damian? Wie läuft das Interview?
Ja, sie fragt ihn zuerst ein bisschen nach der Art und Weise, wie er sein Schauspiel versteht und vor allen Dingen, wie er die Leistungen, die er dabei vollbringt, einschätzt. Sie beginnt das Interview mit der Frage: Herr Adorf, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kritik? Und er sagt daraufhin: Meine ersten Kritiken hatte ich am Theater, da waren einige gut und einige nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Meine Mutter hat das damals alles gesammelt. Ich habe es mir selten angeschaut. Und das ist insofern dann interessant, als dass sie das Ganze dann umschwenkt von Kritiken hin zu tatsächlich nur positivem Feedback, und zwar den Preisen.
Ja.
Da fragt sie ihn dann, ob es einen Preis gab von den vielen, die er bekommen hat, der ihnen etwas besonders bedeutet. Und dann sagt er: Zum Zeitpunkt der Verleihung hatten sicher die meisten Preise eine schmeichelhafte Bedeutung für mich. Aber in besonderer Wertschätzung bleiben einige wenige, weil sie in der Form kleine bronzene Kunstwerke sind, wie der Ernst-Lubitsch-Preis in der letzten Zeit, die Siegesgöttin Nike und der Europäische Kulturpreis für Schauspielkunst, der mir am vergangenen 26. September in meiner Geburtsstadt Zürich verliehen wurde.
Also mit anderen Worten, er schätzt gerade das Wert, was auch wieder Kunst ist.
Und jetzt ist ja das doch sehr interessant insofern, als dass wir sagen können, da ist jemand, der durchaus seine eigene schauspielerische Leistung da honoriert sieht, aber sich aus dem Preis an sich nicht viel macht, außer, wie du selber gesagt hast, wenn er gut aussieht. Das kann unserer Interviewenden aber natürlich nicht reichen und deswegen wird da noch einmal nachgehakt. Wo stehen Ihre Preise heute? Und er antwortet: Ich weiß gar nicht, wo meine Preise sind. 5 oder 6 sind noch da, aber der Rest, die kamen zu Ausstellungen, etwa in die Akademie der Künste in Berlin, nach Düsseldorf, Hannover und in meiner Heimatstadt Main stehen einige Preise. Mein erster nennenswerter Film, Nachts, wenn der Teufel kam, hatte 1958 eine Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film. Von dieser Nominierung habe ich 3 Monate nach der Verleihung erst erfahren. Bei der Blechtrommel war ich damals nicht einmal eingeladen. Das Ticket habe ich selbst bezahlt, saß in der 26. Reihe und niemand hat mich erkannt. Wir hatten in der ersten Folge angerissen, wie wichtig das Thema Lebensleistung für Nina Brockhaus und für Franka Lehfeldt in diesem Buch ist. Und es ist insofern bemerkenswert, als dass sie ihn versucht, mit diesen ersten 3 Fragen des Interviews, den ersten 4 Fragen des Interviews, eine haben wir übersprungen, dazu zu bringen, sich irgendwie positiv über seine eigene Lebensleistung zu äußern und die auf ein Podest zu heben, wie sie es dann selber tut. Und es ist insofern nochmal bemerkenswerter, dass sie dann nochmal einen Nachschub einbringt in dem Interview, wo sie selber dann noch einmal einordnet, für was er diese Preise alles bekommen hat. Also man hat hier wirklich den Eindruck, sie sind ihr sehr viel wichtiger als ihm.
Ich finde vor allem interessant, wie, und das beantwortet er ja auch in einer anderen Frage später, wie er zu diesen Preisen steht. Also sind sie Anerkennung oder sind sie das, was man erreichen möchte? Also in welchem Zusammenhang stehen sie zur Leistung? Und die zweite Sache: Man merkt so, wie diese Interviewführung funktioniert. Also das ganze Buch hat von vornherein eine These, die jetzt nicht unverschlüsselt gegeben wird. Also sie steht schon da, wir möchten alte weise Männer wieder auf ein Podest heben und wir möchten sie ehren und etc. Aber die These des Buches, die dem eigentlich zugrunde liegt, ist: Ja, alte weiße Männer haben eine gewisse Lebensleistung, wir sollen auf die hören und die sind jetzt auch alle stolz auf ihre Leistungen und sind alles die Overachiever und etc. Und das macht er ja gar nicht. Also er ist ja sehr, gut, also jetzt nicht unbedingt humble. Ich meine, er erzählt von 4, 5 Städten, wo seine Preise stehen. Aber ich meine, mit der Anzahl an Preisen, die er auch bekommen hat, ist das wahrscheinlich immer noch sehr humble, wie er darüber redet. Genau.
Naja, es ist ja schon eine gewisse Bescheidenheit insofern, als dass er sein Leben selber schon auf diese Art und Weise quasi musealisiert hat. Mhm. Also er gibt diese Preise zu anderen Ausstellungen hin und so weiter oder auch zu einer Filmakademie, wo man die sich dann ansehen kann. Aber er stellt sie nicht selber bei sich zu Hause aus, sondern lässt die andere quasi nutzen. Und das ist ja schon eine Form von, ja, wie schon gesagt, Bescheidenheit. Ich trenne die Insignien meiner Lebensleistungen von mir und gebe die woanders hin. Aber gut, man kann es ja nach diesen Fragen dann noch einmal versuchen, indem sie die Frage stellt, worauf haben sie ihre Karriere ausgerichtet? Schlicht darauf, gute Arbeit zu machen. Die Schauspielerei ist ein Handwerk, keine außerordentliche Begabung, die vom Himmel kommt. Die meisten Menschen wären dafür nicht unbegabt. Das Handwerk kann man erlernen. Ich kam bereits vom Handwerk. Ich habe für mein Studium sehr hart arbeiten müssen, auf dem Bau und im Steinbruch. Für mich war die Schauspielerei eine Arbeit wie jede andere.
Und ja. Da passiert was Interessantes genau danach. Eine Aussage, die wahrscheinlich für alle KünstlerInnen sehr verständlich ist, wird jetzt kommentiert von Nina Brockhaus mit: Sie sind vermutlich der einzige Mensch, der die Schauspielerei mit der Arbeit auf dem Bau vergleicht, und möchte mit dieser Frage meiner Meinung nach, oder so wie ich es gelesen habe, oder wie man dann im Studium sagt, meiner Lesart nach, eigentlich darauf hinaus, dass er sich als übermäßig talentiert beschreibt, dass er ja diesen Talentbegriff nutzt, um sich zu übersteigern. Mhm. Und das verneint er ja auch daraufhin.
Ja, er sagt, was tut man auf dem Bau? Man baut auf, das tut man in meinem Beruf auch. Man baut auf eine Rolle auf. Es gibt noch mehr Parallelen, wie auf dem Bau ist die Schauspielerei keine einsame Beschäftigung. Sie ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und dann zählt er ein bisschen auf, wie für ihn das Handwerk des Schauspiels aussieht. Und natürlich, was man hier bei drin liest, ist ja auch so eine ja, gewisse klassistische Unterscheidung zwischen der Arbeit auf dem Bau, ja, der harten körperlichen Arbeit und dann einer in Anführungszeichen eher intellektuellen Arbeit, einer künstlerischen Arbeit, wobei man natürlich sagen muss, dass auch die Schauspielerei sehr körperlich anstrengend ist.
Also wenn man sich die verschiedenen Künste anschaut, würde ich schon dazu tendieren zu sagen, die Schauspielerei ist dann körperlich vielleicht schon das Anstrengendste. Also wirklich den ganzen Tag auf einer Bühne zu sein, erst zu üben, zu proben und dann am Abend wirklich vor Dutzenden, Hunderten Menschen, je nachdem, wo man arbeitet, vielleicht eine Doppelshow zu spielen.
Ja, na, zumal dein Werkzeug ist ja kein Pinsel, ist kein Stift oder so, sondern dein Werkzeug ist ja der Körper bei der Schauspielerei. Und das macht es dann natürlich umso anstrengender. Aber wie schon gesagt, was ich dabei so interessant finde, ist, dass er diese Unterscheidung, die sie ja anstrebt, die ihn auch irgendwie abheben soll von, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Bauarbeitern oder einem gewöhnlichen Handwerk, dass er die ja fundamental ablehnt. Und man kann sich jetzt natürlich über seinen Talentbegriff streiten, da kommen wir später im Interview auch noch zu. Also die Frage danach, ob ein Mensch nun ein besonderes Talent braucht, eine besondere Begabung braucht, um Schauspieler zu werden, oder ob wir alle quasi, wenn wir die richtigen Umstände von Anfang an gehabt hätten, das Handwerk so erlernen könnten, um genauso gut zu sein wie er. Da können wir ja auch ein Fragezeichen dran machen, ob das wirklich so stimmt, und ähnliche Aussagen kennt man ja beispielsweise auch berühmterweise von Johann Sebastian Bach, der auch immer gesagt hat, wenn man einfach genauso fleißig übt wie ich, dann wird man es genauso weit bringen. Aber wie schon gesagt, dieser Kontrast ist halt sehr interessant, und wie du schon gesagt hast, das ist die Interviewführung und das wird uns häufiger noch begegnen. Bezüglich Begabung kann man sich ja dann auch immer fragen, inwiefern Glück entscheidend ist. Und er sagt daraufhin bei einer weiteren Frage Folgendes. Natürlich ist es Glück, gute Rollen zu bekommen, aber auch daran kann man arbeiten. Man kann das Glück packen. Die Göttin Fortuna ist zwar blind, aber nicht unsichtbar. Man kann sie packen. Also was er damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass man immer darauf hinarbeiten kann, durch eigenes Können, durch eigenen Fleiß, dem Glück quasi auf die Sprünge zu helfen. Und das tönt auch in anderen Stellen im Interview dann nochmal an. Und ich würde sagen, dass das doch eine sehr einfach zu treffende Aussage ist, wenn es bei einem geklappt hat. Oder wie siehst du das? Also wenn man am Ende seines Lebens steht und sagt, ja, ich hatte auch die Möglichkeit verspürt, selber durch mein eigenes Zutun, dem Glück bei Rollenauswahl, beim Casting und so weiter auf die Sprünge zu helfen oder bei Kontakten, Vitamin B und so weiter, was ja auch entscheidend ist, dann ist das eine Aussage, die man deswegen treffen kann, weil man eben das Glück hatte und es deswegen vielleicht nicht so sehr als Glück wahrnimmt.
Also diese Glücksfrage wird ja auch später nochmal in anderen Interviews oft gestellt. Wie viel Glück ist es und kann man Unglück haben oder wie auch immer. Also ich stimme dir schon insoweit sozusagen im Nachhinein zu sagen, ich hatte viel Glück, ist natürlich einfach und es kommt auch in seinem Interview hervor, dass auch aufgrund von vielen Umständen er einfach, naja, gute Chancen und gute Möglichkeiten hatte. Also er sagt ja später auch, dass in der Generation zu der Zeit, wo er angefangen hat mit Schauspiel, es halt eben einen kleineren Markt gab an SchauspielerInnen. Natürlich hat man dann höhere Chancen der Wahrscheinlichkeit, dass man für eine Rolle genommen wird oder angefragt wird, einfach weil der Pool geringer ist oder
und auch die Nachfrage viel geringer. Also es gibt ja heutzutage viel mehr Medienproduktion und so weiter, die Schauspielerei benötigt.
Genau, oder worauf wir dann auch nochmal eingehen werden, ist, dass er ja auch Kriegserfahrungen gemacht hat und Fluchterfahrungen aufgrund von und außerdem aufgrund von wer seine Eltern sind, wo er aufgewachsen ist, auch verschiedene Sprachen spricht. Das ist natürlich auch nochmal ein, ja, also eigentlich kein Glücksfaktor. Das sind halt Dinge, die im Leben passiert sind, die einen einen Vorteil beschafft haben. Ob man das jetzt Glück nennt oder ob man sagt, man hatte Vitamin B, weil man die richtigen Leute gekannt hat, ist, ja, wie er es persönlich wahrnimmt.
Ja, na Glück im Sinne von, ich meine jetzt Zufall, Wahrscheinlichkeit, also auch Dinge, auf die du keinen Einfluss hast, wo du überhaupt geboren wirst, in welche Familie. Und dann, wie schon gesagt, bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das sind ja Dinge, die du vorher nicht abschätzen kannst. Du kannst natürlich sagen, und darauf geht er auch später ein, wenn es ihm darum geht, ob man kluge Entscheidungen treffen kann. Natürlich kannst du versuchen, dir auszumalen, was da eine höhere Wahrscheinlichkeit bringt. Keine Ahnung, du kannst nach Berlin ziehen, weil du denkst, oh, da sind mehr Medienschaffende. Oder irgendwie sowas.
Du ziehst aus Berlin weg, weil, oh, da sind mehr Leute, die in die Medien wollen.
Ja, so oder so. Aber ob das wirklich dafür sorgt, dass du am richtigen Abend im richtigen Lokal bist und dann den richtigen Menschen dort kennenlernst, das hat darauf ja keinen Einfluss. Nee. Dem wird jetzt auch weiter nachgegangen. Sie fragt, ob das Glück darin bestehen könne, Nein zu Rollen zu sagen, und verweist dabei auf einen Schauspieler, Peter Sattmann, der in einem Spiegel-Interview gesagt hatte, dass er es sich nicht leisten könne, Rollenangebote abzulehnen, ja, als Schauspieler. Und daraufhin,
was natürlich auch nochmal ein Privileg im Schauspielbusiness selber ist. Also hab ich genug Reputation, habe ich genug Geld auf der Hinterhand, um zu sagen, die Rolle nicht, das ist jetzt nicht mein Anspruch.
Genau, ist meine Eigentumswohnung abbezahlt? Das ist ja quasi die Frage, die dahinter steht, wenn laufende Kosten irgendwie gedeckt werden müssen. So, und dann daraufhin meint Adorf, es gibt das Gegenteil zu Sattmann. Ich kannte einen wunderbaren Schauspieler, der zu viel abgelehnt hat. Der hat der finanziellen Versuchung immer widerstanden. Manche Rollen hat er außerdem wegen seiner zu deutlich betonten politischen Einstellung nicht bekommen. Und so sind ihm große Chancen verwehrt geblieben.
Aber das ist ja seine Einschätzung. Also es geht jetzt daraus ja nicht hervor, ob Adorf sagt, dass dieser andere Schauspieler, den er ja auch nicht namentlich nennt, ob der das schlecht fand. Also ob der gesagt hat, ich würde schon gern irgendwie mehr wollen oder ich wäre jetzt gern woanders, ob der das irgendwann mal bereut hat. Er sagt ja einfach nur, er hat Rollen abgelehnt, weil er der finanziellen Versuchung widerstanden hat und seine politische Einstellung hat dafür gesorgt, dass er eben keine Rollen bekommen hat. Das kann für dich selber, wenn du Schauspieler bist, am Ende auch bedeuten, so, ja gut, ich hatte meine Integrität. Wenn die mit mir nicht zusammenarbeiten wollten, passt das. Aber ich bin glücklich.
Ja, an anderer Stelle muss man sagen, man muss ja auch überleben. Und es ist ja gerade auch heute so auffällig, dass es viele auch gute Schauspieler gibt, jetzt in Bezug auf Film, die es sich ja leisten können, in schlechten Filmen mitzuspielen, beziehungsweise in halt so Unterhaltungsblockbustern, um sich damit finanzieren zu können, in kleineren Produktionen mitzumachen. Also ich würde da nicht diese harte Grenze ziehen, von wegen der finanziellen Versuchung zu widerstehen oder sich ganz gezielt nur gute Rollen auszusuchen, weil du natürlich auch interessant für Studios wirken musst, vom Marketingfaktor her und so.
Also zwei Blockbuster und du kannst in einem Arthouse-Film mitspielen.
Quasi. Also schau, ich weiß nicht, Florence Pugh beispielsweise, die ja Auftritte im Marvel Cinematic Universe hat und auf der anderen Seite in künstlerisch anspruchsvollen Filmen mitspielt, die auch sehr viel kleiner sind und kleinere Budgets haben und so weiter. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Namen noch auflisten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Was viel wichtiger ist, ist dieser Nachsatz, den er macht, von wegen der politischen Einstellung, die dafür sorgt, dass man möglicherweise auch Rollen erst gar nicht angeboten bekommt. Und daraufhin fragt Nina Brockhaus, darf man als Schauspieler politisch sein? Und er kommt mit einer Antwort, die etwas eigenartig scheint. Er sagt, dürfen sicher, aber sollte man. Man kann es sogar. Nehmen Sie Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger. Aber der Politiker vertritt doch eine bestimmte Partei. Er tut alles für die Grundsätze und Ideen seiner Partei. Er ist naturgemäß in Opposition zu allen Andersgesinnten. Der Schauspieler aber kann nicht sagen, ich spiele ausschließlich für die Linken oder Rechten. Er spielt für alle, für das sehr verschiedene gesamte Publikum. Und das ist für mich gut so. Das ist insofern interessant, als dass er hier zwei Beispiele aufzählt, die wieder zeigen, dass wir ein sehr merkwürdiges Verständnis von politisch oder nicht politisch haben, nämlich von zwei Schauspielern, die dezidiert in die Politik gegangen sind und in der Zeit, in der sie in der Politik waren, auch nicht mehr Filmschauspieler waren, beziehungsweise Arnold Schwarzenegger hat halt eine Ausnahme gemacht während seiner Zeit als Politiker. Aber was politisch sein bedeutet, ist ja noch sehr viel mehr, was er auch vorher in der Antwort schon gesagt hat, du musst ja einfach nur eine Einstellung irgendwie mal geäußert haben. Das muss ja gar nichts mit Partei bzw. Realpolitik zu tun haben.
Ja, ja.
Und das finde ich hierbei dann doch bemerkenswert, weil natürlich ist es so, da hat er recht, dass man als gefragter Schauspieler ja eine persönliche Marke vertritt in der Öffentlichkeit und dass es schädlich sein kann, wenn ich eine bestimmte Zielgruppe verliere. Auf der anderen Seite kann eine bestimmte Zielgruppe ja aber auch viel besser aktiviert werden.
Ja.
Das heißt, beides ist ja irgendwie möglich.
Genau, das ist natürlich auch eine Frage dazu, was möchte ich? Möchte ich ein massentaugliche Schauspielerin sein? Oder möchte ich integer sein? Möchte ich, dass Menschen, deren grundsätzliche Einstellungen, also ob man sich jetzt irgendwie über kleinere realpolitische Sachen streitet, ja mein Gott, aber möchte ich vielleicht, dass mein Publikum grundsätzlich zu humanistischen Werten steht oder für bestimmte Sachen sich einsetzt oder möchte ich das eben nicht? Oder ist mir das egal?
Ja, wir sehen ja auch sehr oft, gerade jetzt auch sowas wie Hollywood bezogen, aber auch in der deutschen Filmlandschaft gibt es das ja, dass sich Schauspieler dann, wenn sie politisch sind, immer den Minimalkonsens aussuchen. Also dann sind sie eigentlich wieder unpolitisch, weil sie politische Forderungen oder Ansichten äußern, die eh eine große bürgerliche Masse vertritt. Ja? Und das ist dann auch entscheidend, wenn es zur nächsten Frage kommt. Da fragt sie nämlich, ob er sich selber als politischer Mensch beschreiben würde. Und er antwortet mit einem Statement, was so eigentlich von einer PR-Agentur stammen könnte.
Also es erinnert an so eine Non-Pology, meinst du? Mhm,
ja, na, er sagt, ich habe mich immer für die Politik interessiert. Das ist so ein Standardsatz. Den sagen immer irgendwie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenn sie darauf angesprochen werden und nicht genau sagen wollen, in welche Richtung es geht.
Also aber vor allem auch in Kreisen, die dann eher eher akademisch sind oder gesellschaftlich dann eher kulturell höher gestellt sind. Einfach weil das so ein Ding ist, das man einfach mitbringen muss heutzutage.
Ich habe mich immer für Politik interessiert. Habe aus meiner Einstellung nie ein Geheimnis gemacht, macht er hier ja. Also mal unabhängig davon, dass er sich später für ein starkes Europa ausspricht und sagt, dass Krieg nicht gut ist, aber das ist ja auch wieder einer dieser gesellschaftlichen Gemeinplätze.
Ja.
Ja. Habe aus meiner Einstellung nie ein Geheimnis gemacht und auch meine Meinung öffentlich vertreten. Ich hatte privat oder beruflich nie viel übrig für Vereine und Parteien sind schließlich auch so etwas wie ein Verein. Das kann ich übrigens unterstreichen.
Ja. Ach, ich weiß nicht, ich gehe da jetzt nicht komplett dagegen, auch wenn man sich anschaut, keine Ahnung, in politikwissenschaftlichen Definitionen dazu, was Parteien sind, was Vereine sind und in welcher Rangordnung sie sich in einem gerade demokratischen System bewegen, aber sie funktionieren ja dann doch ein bisschen anders.
Ja, natürlich, aber es geht ja vor allen Dingen um die Wirkweise. Wenn du einmal in einen Verein eintrittst, mit dem Gedanken, oh, jetzt kann ich mich hier aktiv beteiligen und so weiter, wirst du ja auch sehr schnell, vor allen Dingen, wenn es um Vereinsstrukturen geht und so weiter, du stößt sehr schnell an Grenzen und an sehr viele Satzungsbestimmungen und so weiter. Und ähnlich ist es ja auch in der Partei. Du gehst mit dem großen Ziel in eine Partei, irgendetwas verändern zu wollen, seien es kleine konkrete Ziele im Lokalen oder auf der großen Ebene.
Ja,
okay. Und du kommst da nicht ran, weil es erstmal darum geht, alle Strukturelle irgendwie zu durchdringen. Und das ist ja dann immer viel entscheidender. Verstehst du die Struktur und weißt du, wie dort Macht zu bündeln ist.
Okay, ja, check ich.
Ja. So, den Drang, die Welt zu verändern, verspüre ich nicht. Auf der Straße werben oder protestieren, das mögen andere tun. Ich wählte die Theaterbühne, das Lesepult. Dort und mit einigen Filmen konnte ich das Gute tun, die Menschen unterhalten, aber auch zum Nachdenken bringen. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass er ja vorher sagt, er würde aus seiner Einstellung nie ein Geheimnis machen. Mhm. Also, Ich respektiere den Ansatz, dass man sagt, ich bin nicht gern Politiker oder so oder ich mache nicht gerne öffentliche politische Statements, sondern ich versuche durch mein Schauspiel quasi und auch durch meine Rollenauswahl, wenn ich es mir irgendwann leisten kann, wirklich nur gezielt Rollen auszuwählen,
ja,
versuche dadurch politische Statements zu setzen oder irgendwie zum Diskurs beizutragen. Dann würde ich mir wirklich gerne die Frage stellen, wir können dann mal alle Filme und Theaterauftritte von ihm durchgehen und ihn dann fragen, beziehungsweise könnten ihn fragen, ist das denn so, entspricht das jetzt deiner Meinung, entsprach das zu dem Zeitpunkt deiner Meinung oder kannst du auch als Schauspieler in einem Stück mitspielen, dessen Ansichten du respektierst, aber nicht selber vertrittst?
Ja, und vielleicht dann nochmal kurz eingeworfen, ist das ja auch ein Thema, das so spätestens seit der diesjährigen Berlinale
nochmal
thematisch war. Also die, während sich da vor ein paar Jahren noch dazu aufgerufen wurde, so ja, wir sind, wir SchauspielerInnen, wir sind politisch, wir Filmemachenden, wir sind politisch, wir haben so einen, ich weiß nicht, ob Erziehungsauftrag gesagt worden ist, aber schon so ein Bildungsauftrag, schon so.
Ja.
Wir verstehen das als politisches Medium, als Plattform und dieses Jahr hat man so versucht, sich von Politik fernzuhalten wie sonst?
Nee, hat also, man nicht. Man hat es nur bei bestimmten Themen getan. Und das war ja das Auffällige daran, dass Wim Wenders gesagt hat, dass Filme nicht politisch seien und er das dann verknüpft hat, damit zu sagen, Filme müssen sich aus der Politik raushalten, weil wir machen nicht die Arbeit von Politikern. Also das Ähnliche, was Adolf hier gemacht hat, den Begriff des Politischen direkt mit der Arbeit von Politikern zu verbinden, anstatt zu erkennen, dass Filme auch politisch sind.
Ja. Und die zweite Sache, auf was du gerade angebracht hattest mit, man könne jetzt seine Filme und vielleicht auch seine Theaterstücke einmal auseinandernehmen und nochmal anschauen und analysieren und dann fragen, theoretisch, ob das mit den eigenen Ansichten zusammenhängt, beantwortet er ja eigentlich fast schon selber. Mhm. Also du musst ihn da ja gar nicht fragen, weil er gibt ja die Antwort gerade in Bezug auf Silvio Berlusconi.
Ja. Denn da wird er gefragt, Sie haben Italien wegen des damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi verlassen, heißt es. Ja, das ist wahr, weil ich ihn verachtet habe, weil ich ihn ungut fand und immer noch finde. Ich habe 40 Jahre lang teilweise unter schlimmen politischen Verhältnissen in Italien gelebt, aber das war mir dann zu viel.
Und dann sagt er, und ich liebe, darf ich liebe diesen Auszug, also ich liebe den Auszug in Bezug jetzt auf den Diskussionspunkt. Mhm. Es gab Momente, in denen ich mich in einem Film befand, von dem ich nicht wusste, dass Berlusconi heimlich der Produzent war. Das hat mich geärgert. Es gab sogar Versuche der Umarmung von Berlusconi. Er hat sich positiv über mich geäußert, versucht mich zu vereinnahmen, aber das habe ich nicht zugelassen.
Es gibt immer wieder Fälle, in denen Schauspieler sich von Filmen distanzieren, weil sie über das Drehbuch und die Dreharbeiten einen anderen Eindruck bekommen haben von dem Film, als er dann schlussendlich von seiner Aussage her ist. Und Ähnliches sehen wir auch hier. Man erfährt erst im Nachhinein, wer eigentlich in die Produktion eines Films involviert war und kann erst dann sich wirklich vollumfänglich dazu positionieren. Und insofern, du hast recht, er widerspricht sich selber, beziehungsweise er hakt eigentlich bei sich selber nach.
Ja.
Und sagt, dass es dann doch nicht so einfach ist mit
aber
der Frage
da. Aber ich finde die Vorstellung schrecklich. Ja. Mhm. Du spielst in einem Film mit und kurz vor Drehende kommt Berlusconi da und sagt so, ja, hi, ich war's. Und das passiert so noch dreimal. Und irgendwann weiß ich nicht.
Ja, nun, ich, wenn man das Ganze runterrechnet, kannst du ja bei jeder Filmproduktion irgendwann feststellen, die nicht irgendwie so ein kleines Studentenprojekt ist oder so, kannst du nur schwer nachvollziehen, wer alle Geldgeber sind, weil du müsstest dann ja wirklich durchgehen, alle möglichen Sponsoren an Firmen und so weiter.
Wer sitzt in einem Aufsichtsrat, wer sitzt in einem Vorstand, wer ist da beteiligt? Mhm.
alle Studios, die du durchgehen musst, die damit involviert sind und womit da vielleicht CEOs Best Buddies sind und so weiter. Das ist
plus vielleicht MitarbeiterInnen am Set, die freie MitarbeiterInnen sind. Von wem werden die bezahlt? Wo sind die angestellt? Gehört das überhaupt dazu? Oder sind die eingekauft?
Genau. Und dann ist ja auch die Frage, kann ich in einem schlechten Film trotzdem einen guten Job machen? Also kann ich in einem schlechten Film trotzdem noch ein guter Schauspieler sein?
Ja, sicher.
Also, ja. Und,
also halt nicht mehr moralisch, aber.
Ja, ja. Aber in der, was heißt an der Stelle Moral? Also ich würde es jetzt einem Mario Adorf nicht anrechnen, in einem Film zu sein, wo der mitproduziert hat, weil wir haben so viele unterschiedliche Akteure, politischer Natur, also die entweder selber Politiker sind oder als Leute mit Geld eben dann eine politische Meinung dadurch drücken wollen, dass du ansonsten sagen müsstest, ich spiele nur noch in, ja, quasi in Studentenfilmen mit. Ja. Oder in kleinen Independent-Filmen, wenn es mir darum ginge, nicht mit irgendwem involviert zu sein. Und selbst die kriegen ja beispielsweise in Deutschland deutsche Filmförderung. Das heißt, da wäre ich ja eigentlich auch direkt mit einem viel größeren Konstrukt.
Ja. Absolut.
Zu tun. Wenn wir uns mal ganz konkret der Politik zu.
Okay,
denn ja. Er wird zu Europa gefragt. Und da sagt er dann, ich habe mich immer als Europäer gesehen. Mit meiner Geschichte liegt das auch nahe. In der Schweiz geboren, in Deutschland aufgewachsen, halb Italiener mit einer französischen Frau verheiratet. Und später sagt er dann noch, und das finde ich wirklich schön, ähnlich wie jetzt bei der Italien-Frage, von wegen, dass er das Land verlassen hat. Ja. Und wegen Silvio Berlusconi wird er dann nochmal gefragt, sie haben es ohne schwere politische Lage umgesetzt und sind in unterschiedlichsten Ländern wie Frankreich, Italien, England, Österreich und der Schweiz berühmt geworden. Wo haben sie sich am wohlsten gefühlt? Und das passt jetzt nochmal zu dieser Aussage von wegen Europäer, auch wenn die natürlich auch in Anführungszeichen eurozentristisch und weiß und bisschen privilegiert ist, weil man sich das ja auch so leisten können muss, aber
bisschen privilegiert dann.
Ein wenig.
Und vor allem, wenn man sich halt anschaut, dass die EU in ihrer jetzigen Form ja auch gar nicht so alt ist. Also,
ja.
Überhaupt, das macht es noch privilegierter.
Was versteht man unter diesem Europa-Begriff? Da kommt er ja gleich nochmal drauf.
Genau, also wenn man es jetzt auf die EU beziehen würde, im Sinne von, wie kann ich rumreisen, kann ich frei entscheiden, wo ich lebe, oder bezieht man es einfach auf den europäischen Kontinent, und hat aber noch Zollschranken zum Beispiel dazwischen.
Genau. Eigentlich habe ich mich immer da wohlgefühlt, wo ich mich wohlfühlen wollte. Den Satz möchte ich einfach nur mal reinbringen, weil das tatsächlich mal eine der wenigen Stellen ist, wo wir auf alte weise Männer hören können und da eine Weisheit oder Erkenntnis rausziehen können, die gar nicht mal so falsch ist, dass man sich nämlich mit unterschiedlichen Lebensorten arrangieren kann. Wobei auch das natürlich aus einer
privilegierten Sicht,
aus einer gehobenen Stellung gesagt wird. Aber es ist eigentlich dann doch etwas sehr Versöhnliches, auch über das eigene Leben zu sagen, dass man jetzt keinen Groll dagegen hegt, an einem bestimmten Ort nicht gewohnt haben zu können. Es ist natürlich dann ein bisschen zynisch, wenn man das Leuten sagt, die nicht die Möglichkeit gehabt hatten, frei ihren Lebensort wählen zu können.
Ja, ja.
Und dann wird gefragt, mit Blick auf den Brexit, sind sie vermutlich zu europäisch? Und er sagt, und die Antwort finde ich bis heute am genialsten, die Engländer wollen keine Europäer sein. Sie sind eben Insulaner, sind gegen den Kontinent.
Also wir haben es nicht geschafft in den letzten, wie viel, 100 Jahren, dieses gängige Narrativ von kontinental und nicht kontinental aufzubrechen. Das
ja, aber das zeigt nochmal schön diesen europäischen Begriff. Also eigentlich können wir aus der Situation raus sagen, wir machen irgendwie europäische Kernländer aus. Wie er das jetzt machen würde, keine Ahnung, Schweiz gehört zwar nicht zur EU, aber zumindest Europa, so Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, da wo er auch so gelebt hat, das sind so europäische Kernländer vom Gefühl her und allen anderen, die dulden wir mal so. Also er sagt das jetzt nicht offensichtlich, aber es ist für ihn schon so, dass da eine Trennung besteht zwischen Ländern, die vom Kern her europäisch sind und solchen, die sich da einfach nur mit anschließen, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja. Möchtest du die Anekdote danach noch kurz vorlesen?
Die Anekdote danach, ja gerne. Denn er wird dazu gefragt, wie er Europa heute sieht. Und er findet es besonders schlimm, inwiefern Europa heutzutage bedroht wird, eben durch Putin. Und wenn man Putin sagt, dann darf man einen anderen Namen natürlich nicht unerwähnt lassen. Hitler, das kommt bei ihm dann gleich im Satz danach. Aber wie ein Mann die Welt so in Unordnung bringen kann. Wenn man wie ich das Dritte Reich noch erlebt hat, denkt man, sie haben Hitler nicht umgebracht, sie werden Putin nicht umbringen können. Ich habe den 20. Juli damals sehr präsent erlebt. Ich war als Pimpf in einem Ertüchtigungslager, wo man schießen lernte. Gegen Abend trat der Schulleiter, ein Offizier mit einem Bein, vor den versammelten Lehrgang und schwärmte von dem geliebten Führer Adolf Hitler, der wie immer von der ganzen Vorsehung gerettet das Attentat überlebt habe. Der ganze Lehrgang werde sich jetzt freiwillig zum Dienst an der Waffe melden, um dem Führer eine Freude zu machen. Ich war nicht mal 14 Jahre alt. Alle, die dafür waren, sollten die Hand heben. Alle Hände gingen hoch, außer einer. Und das war nicht meine. An der Stelle finde ich schön, dass er da so ehrlich ist. Und
ja, voll. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht dann auch im Alter liegt und dieser, vielleicht auch so einer kleinen Unantastbarkeit, aber die meisten anderen Deutschen sind so, also ich habe ja von, nee, ich war im Widerstand.
Ich wusste von nichts. Also ich,
oder das. Entweder war man im Widerstand oder hat nichts gewusst.
Ich war in der HJ, aber mir war das gar nicht so klar, weil das war halt ein Wanderverein.
Und dann gibt es auch die Leute, die nichts wussten und im Widerstand waren.
Ja.
Um ganz sicher zu gehen. Wanderverein. Ich komme darüber immer nicht.
Ja, egal.
Ja.
Nicht, dass es so endet wie bei Uschi Glas.
Ja. Oh, ja, ich muss ganz kurz überlegen und da war ich so, oh, die Geschichte.
Möchtest du? Darf ich das kurz? Also
ich glaube ja, weil ich weiß nicht, wenn der Insider, also es ist gar kein Insider, aber wenn diese Geschichte jetzt nicht so
bekannt. Ja, Uschi Glas hat Nachforschung angestellt, um herauszufinden, inwiefern es mit ihrer Verwandtschaft aussieht, ob die jüdisch war.
Also erstmal Nachforschungen zur Vergangenheit der eigenen Familie.
Ist in Deutschland immer eine sehr empfehlenswerte Sache.
Möchte ich dafür kurz werben, ja? Also mach das bitte. Schaut da mal nach, was passiert ist.
Ja, ich werde eine Seite verlinken. Es gibt jetzt tatsächlich eine Seite, wo so NSDAP-Mitglieder einsehbar sind und man kann da nach Namen filtern.
Es gibt auch ein bisschen Kritik an der Seite, weil das.
Ja, aber man kann es ja interessehalber mal zumindest ausprobieren. Es gibt
auch andere Stellen, die wir noch in die Shownotes schreiben können.
Ja, genau.
Okay.
Das geht ja.
Also schaut in die Shownotes.
Mhm. Genau. Und sie hat halt nachgeforscht, ob sie jüdische Vorfahren hat und herausgefunden.
Sagen wir mal so, ihre Verwandtschaft hat etwas im Nationalsozialismus gemacht.
Ja. Auf der anderen Seite. Und dabei möchte ich es jetzt auch belassen und fahren wir mit der Geschichte fort. Also alle Hände gingen hoch, außer einer und das war nicht meine. Schäfer hieß der Junge, ausgerechnet aus Main, also der gleichen Stadt wie Mario Adorf selber, der leise sagte, da muss ich erst meinen Vater fragen. Großer Lacher.
Warum haben Sie gelacht?
Ja, wer hatte denn 1944 noch einen Vater? Die Väter waren doch tot oder an der Front. Außer der Vater von dem Schäfer, über den die Mayenner flüsterten, oh, der Vater vom Schäfer, der ist ein Sozi. Ich dachte, Sozi, das muss etwas ganz Schlimmes sein. Ich wurde am 20. Juli 1944 also noch Kriegsfreiwilliger. 6 Monate später war ich dann, als die amerikanischen Panzer vor den Toren meiner Heimatstadt standen, mit 2 Panzerfäusten über der Schulter gekreuzt im sogenannten Volkssturm, einer armseligen Gruppe alter Männer und einiger Jungen wie ich, der von einem alten Unteroffizier geführt und einem jungen, fanatischen Leutnant zur Verteidigung der Stadt bis zum letzten Blutstropfen kommandiert wurde. Wir rückten aus. Ich hätte geschossen und wäre mit Sicherheit gestorben, aber unser sehr vernünftiger Unteroffizier sagte, für uns ist der Krieg aus und zu uns Jungen und ihr haut ab, heim zu Mutti und zieht die Uniform aus. Das war mein Kriegsende.
Ich will, dass diese Geschichte wahr ist, ehrlich gesagt. Also,
ja.
Ne, man hat ja die Tendenz, Sachen beschönigender zu erzählen oder Sachen auszulassen, aber ich will, dass diese Geschichte im Kern wahr ist, einfach weil so 2, 3 Sachen da drin, diese Absurdität von, du bist 14 und du sollst in den Krieg ziehen und diesem Realismus, den ja dann irgendwie doch diesen Unteroffizier ergriffen hat, zu sagen so, ja, ihr geht nach Hause und hört auf mit diesen Uniformen. Also, ich bin etwas bewegt, ehrlich gesagt,
davon. Rettet euer Leben, es ist das Einzige, was ihr habt. Und man kann jetzt sich natürlich auch streiten, weil da sehr oft ein Maßstab angesetzt wird von wegen, ja, wenn der Krieg verloren ist, dann erkennen auch Leute, die nicht fanatisch geblendet sind, dass man es jetzt so langsam mal sein lassen könnte. Ähnliches wird ja beispielsweise auch in Die Brücke geschildert, der dann, also der Buch und Verfilmung, die beide nicht so glimpflich ausgehen wie Mario Adors Biografie.
Ja.
Insofern bewegt einen dann der folgende Satz noch einmal mehr, nämlich: Ich wünsche auch niemandem, dass er einen Krieg erlebt. Ich wünsche niemandem, dass er Hunger leidet und Todesangst verspüren muss. Und das Ganze ist hier ja nur aufgeschrieben, aber ich finde, man spürt schon, wie stark sich das bei ihm eingebrannt hat, wie er das dann in seiner eigenen Meinung und in seinem späteren Leben umgesetzt hat. Das will ich gar nicht hinterfragen, weil wir wissen das ja von vielen alten Menschen, die einem erzählen, dass sie grundsätzlich gegen Krieg sind und so weiter, aber dann doch bestimmte politische Entwicklungen ganz gut finden.
Ja.
Oder da er es ja erwähnte mit Europa, wir freuen uns ja immer sehr, wieder darüber sagen zu können, dass wir ja seit Ende des Zweiten Weltkrieges keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr in Europa hatten. Und dann konkretisieren wir immer, welchen Teil von Europa wir eigentlich damit meinen.
Wir meinen also vor allem erstmal die EU.
Ja.
Und andere Teile des Kontinents Europa ignorieren wir da an der Stelle. Und wir ignorieren auch
inwiefern wir da involviert waren.
Ja, und wir ignorieren natürlich auch, also es ist kein Krieg, aber wir ignorieren natürlich auch das Mittelmeer und Frontex.
Ja.
Das muss ja, also das ist ja vor den Grenzen Europas, das ist ja jetzt nicht.
Nicht innerhalb.
Ja. Genau.
Autsch. Genau. Aber zum Krieg sagt er dann doch noch eine interessante Sache. Ein Bekannter in Paris sagte neulich zu mir: Hier stehen Sie bei Vuitton Schlange für Handtaschen und in der Ukraine stehen Sie für Wasser an. Dieser Gedanke verletzt mich. Mir macht das etwas aus. Mir tut das weh. Ich kenne das Gefühl, ich habe für Wasser angestanden. Man möchte diese beiden Grunderfahrungen, Todesangst und Hunger, niemandem wünschen, aber sie sind da. Sie haben eine Wichtigkeit für einen selbst, aber es fällt auch schwer, das mitzuteilen. Wir sehen hier, im Krieg wird der Mensch tatsächlich auf das Fundamentale dann reduziert. Es geht ums blanke Überleben. Und was ich aber an diesem Satz so interessant finde, ist, und das hatten wir gerade angesprochen mit, wir definieren uns Europa so, wie es geht. Wir definieren uns auch unseren eigenen Friedensraum so, wie es geht. Wir sind von Krieg erst dann ergriffen oder erschüttert, wenn er nah genug dran ist und dann medial entsprechend aufbereitet wird. Es gab ja keine Zeit ohne Krieg, wenn man es global betrachtet.
Ja.
Und dass einen das aufrüttelt, obwohl man es selber miterlebt hat, dass man irgendwie, um, wie sagt man heutzutage so schön, um copen zu können, um irgendwie noch am Leben zu bleiben, das ignoriert, bis man es dann wieder medial so ausgespielt bekommt, von wegen, das ist die große Bedrohung jetzt in dem Fall für Europa und für Deutschland. Dass man das dann wieder auf einmal wahrnimmt, wie schrecklich Krieg ist, und dazwischen war es halt so ein Randthema.
Ja, ganz kurz vielleicht nochmal, weil das Thema Ukraine jetzt hier nochmal so präsent in dem Interview ist, oder zumindest seine Erfahrung damit, für die Leute, die vielleicht tatsächlich die Episode 1 nicht gehört haben und bored sind. Das Buch stammt aus 2023, geschrieben ist es 2022. Da war ja die ganze Ukraine-Kriegssache nochmal. Ich will jetzt nicht allzu medienkritisch werden, aber schon das Thema der Medien, worüber sie berichten müssen, weil das bringt gerade Aufmerksamkeit. Und mittlerweile hat es sich ja
auch ermüdet, beziehungsweise der Fokus hat sich auf die Wehrhaftigkeit Deutschlands verschoben.
Genau, ab und an bekommt man noch, also klar, es gibt immer noch die Berichterstattung darüber, die Live-Ticker laufen immer noch. Mhm. Es gab jetzt auch zum letzten Ostern wieder, ja, wir machen hier zum orthodoxen Osterfest, machen wir eine Feuerpause, vereinbaren wir beidseitig. Mhm. Das ist ja schon noch da, aber einfach diese Masse fehlt ja. Und zeigt sich ja auch gut daran, dass wir schon so prinzipiell daran interessiert sind, was von unserer Haustür passiert, aber
ne, die Medien. Und dann auch nur, wenn es entsprechend aufbereitet ist.
Genau, und dann aber auch nicht allzu lange. Da kann man sich ja nicht drauf konzentrieren, sonst. Ist ja schwierig.
Was ist denn seine Meinung nicht nur zum Krieg, sondern zum Frieden? Er sagt, wir durften eine lange Zeit des Friedens und des Wohlstands erleben. Das wird nie wieder so sein. Der Wohlstand, wie wir ihn hatten, der wird sich nicht mehr herstellen lassen. Die große Lebensqualität, die es zeitweise gab, wird es nicht mehr geben. Sie wird nicht mehr bezahlbar sein. Wir werden sehr viel ärmer leben müssen. Und ich finde es toll, dass er hier ein Statement setzt, was dann auch Nina Brockhaus davon abbringt, ihn irgendwas zum Thema Work-Life-Balance zu fragen und so weiter und zum Thema Arbeitskultur, weil er ihr schon mit dieser Aussage, die sich eigentlich nur darauf, sie hat einfach nur einen Kommentar gemacht, danach haben sie eine lange Zeit des Friedens erlebt. Wir wissen natürlich nicht, ob andere Fragen gestellt wurden, die es dann nicht ins Buch geschafft haben.
Das ist natürlich auch immer, also ja. Es wird, die beiden führen ihr Interview, es wird aufgenommen und sie schreibt es später runter. Ja. Sieht man auch in einem anderen Interview nochmal, dass da offenbar zwischenzeitlich mal was passiert ist. Auch hier kann es ja sein, dass ihr vielleicht, also ohne das jetzt zu unterstellen, dass vielleicht doch eine Frage gekommen ist, aber die dann einfach nicht in das Buch mehr gelangt ist. Ja.
Aber vielleicht ist das auch dem Fakt geschuldet, dass sie wirklich so ein bisschen zu ihm aufsieht und ihn tatsächlich einfach mal reden lässt. Das wird an der anderen Stelle deutlich, nämlich der Frage, trotz ihrer entbehrungsreichen Kindheit haben sie Abitur gemacht und anschließend studiert. Da sagt er, Bildung war für mich immer ein Privileg. Welcher Mensch will schon ungebildet sein? Mhm. Während des Krieges und vor allem danach hatten wir eine schlechte Bildung. Die meisten Lehrer waren noch die gleichen wie in der Nazi-Zeit. Von 1945 bis 1950 wurde nicht über den Holocaust gesprochen. Auch in der Literaturgeschichte herrschte Schweigen, als hätte es nie die verbrannten Dichter gegeben. Nach dem Abitur wurde uns klar, wie schlecht unsere Bildung war. So bin ich, wie viele meiner Schulklasse, erst einmal an die Uni gegangen, um ein Studium Generale zu machen. Ich habe mich nie für besonders intelligent gehalten, aber man sollte das ausschöpfen, was man erreichen kann.
Ja.
Und jetzt unabhängig davon, dass er hier wieder mal so bescheiden ist, ob nun für die Außenwirkungen gesagt oder tatsächlich aus einer inneren Empfindung heraus, ist es ja so, dass man das unterschreiben kann. Also sowohl die Aussage nach dem Abitur wurde uns klar, wie schlecht unsere Bildung war, das bezieht ja noch darauf, dass damals der Lehrkörper eben von den ganzen Altnazis durchsetzt war. Aber auch heutzutage ist es so, dass du ja, nachdem du durch die Schule gegangen bist und dich dann dafür entscheiden solltest, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, du bemerkst, dass du sehr viele Selbstverständlichkeiten erstmal wieder entlernen musst.
Ja. Aber gleichzeitig finde ich auch, also die Aussage, welcher Mensch will schon ungebildet sein,
das ist natürlich
die Implikation drin von irgendwie, man ist selbst schuld, ungebildet zu sein. Also das ist schon, das tut schon weh. Das will ich nicht so stehen lassen.
Ich würde nicht sagen, dass er es so meint. Also ich würde es ihm jetzt im besten Sinne auslegen, gerade auch, weil wir es hier mit einer toten Person zu tun haben. Ich glaube, er meint nicht, dass von wegen, dass man selber schuld daran ist, wenn man ungebildet ist, sondern er sagt, Bildung war für mich immer ein Privileg und setzt es dann dahinter an. Also er sagt, dass jeder Mensch schon eigentlich gebildet sein möchte, nur dass es Umstände gibt und die führt er ja dann auch selber aus, dass er, indem er es halt in seinen historischen Kontext ist. Es gibt Umstände, die dich dazu bringen, nicht gebildet zu sein, aber er sagt, dass es durchaus das Ansinnen von Leuten wäre, das auszuschöpfen, was man erreichen kann. Er macht dann halt nicht konkret wie das aussieht, aber sie fragt auch nicht nach und das finde ich ja so interessant, dass sie das überhaupt nicht vertieft, was sie ja bei anderen durchaus tut und es kommen dann ja wirklich schlimme Aussagen
stattdessen, im Laufe des Buches zustande. Stattdessen geht sie danach ein und dann macht sie, ich glaube, das erste Mal in diesem Buch, was die beiden fortwährend dann eingeführt haben, sie kommentieren es, aber halt nicht mit ihm, sondern im Nachgang.
Ja.
Darf ich?
Natürlich.
Würde ich, glaube ich, gerne. Und sie bezieht sich nochmal auf diesen Satz, welcher Mensch will schon ungebildet sein? Und man hat eine Verpflichtung, zumindest so viel zu lernen, wie man bewältigen kann. Während Mario Adorf über seinen Bildungsweg spricht, ertappe ich mich bei dem Wunsch, diese Sätze von ihm an Schulen und Universitäten zu plakatieren. Brachen noch im Jahr 2020 etwa 28% aller Studierenden das Bachelorstudium ab. Das ergab die Studienabbruchsstudie 2022 des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Was die Berufsausbildung in Deutschland betrifft, sieht es ähnlich düster aus. 2020 betrug die Abbruchquote 25,1%, das heißt, es wurden insgesamt 137.784 Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Bildung als Privileg. Zu diesem auf den ersten Blick banalen Gedanken müssen wir als Gesellschaft zurückkehren.
Wenn Bildung ein Privileg ist, sollte ich doch auch das Privileg haben, zu erkennen, dass die Bildungsrichtung, für die ich mich entschieden habe, die falsche ist. Dass ich erkennen kann, in dem Bereich, in dem ich gerade bin, wäre ich falsch eingesetzt. Und was sie mit dem Zitieren dieser Statistik ja verschweigen, ist, wie viele dieser Leute nicht einfach nur ein Studium abbrechen abbrechen, sondern danach einen anderen Studien- oder Ausbildungsweg wählen. Das Gleiche gilt auch für die Ausbildungen. Es ist ja nicht so, als würden die Leute das dann verlassen und anfangen, auch wenn das eine Franka Lehfeld und Nina Brockhaus für ihre Demagogien gerne so sehen würden, ja, dass sie danach alle Bürgergeldempfänger werden. Beziehungsweise Grundsicherungsempfänger, sondern das bedeutet ja einfach nur, dass die Leute sich dagegen entscheiden, in dieser Richtung weiter zu studieren oder weiter eine Ausbildung zu erfahren und dann lieber etwas anderes machen. So oft, wie sie dann auch später persönliche Freiheit betonen und Eigenverantwortung, soll man ja etwa nicht Eigenverantwortung über den eigenen Bildungs- und Karriereweg übernehmen?
Genau, also was sie halt aussparen, ist die Tatsache, dass man ja abbrechen kann und dann sagt, okay, also die Bäckerausbildung war es jetzt nicht. Ich möchte jetzt doch vielleicht doch Soziologie studieren oder ich bin doch eher Schreinerin. Mhm. Oder das Soziologiestudium war es halt nicht. Ich möchte dann doch lieber Medizin machen oder Philosophie. Da bleibt man halt im ähnlichen Feld.
Oder ich möchte eine Ausbildung machen. Oder ich mache eine
Ausbildung.
Genau, das gibt's ja tatsächlich auch häufiger, dass Leute durch die Konfrontation mit dem, was im Studium passiert, erst sehen, dass das überhaupt nicht sie widerspiegelt.
Genau, als ich noch im ersten Semester war, hatte ich mit einer Freundin für die Klausurenphase gelernt und schon währenddessen hatte sie sich, glaube ich, zumindest in den Semesterferien danach darum gekümmert, und hat ihren Studiengang gewechselt. Also tatsächlich haben wir erst das. Und dann hat sie festgestellt, also studieren ist es gar nicht, da sehe ich mich nicht. Und hat jetzt eine Ausbildung angefangen. Ja. Also schon ein bisschen her, ich müsste dementsprechend auch eigentlich fast schon durch sein. Aber das zählt da in diese Statistik auch rein. Das ist ja deswegen ein bisschen Kompetenz beim Statistikenlesen und vor allem ein bisschen Ehrlichkeit beim Statistikenvortragen ist.
Naja, man müsste halt davon ausgehen, dass der Mensch tatsächlich noch etwas anderes tun kann als arbeiten. Bezüglich Kompetenz, machen wir mal weiter und fahren fort. Der Begriff Kompetenz ist ja nicht so wichtig wie der Begriff der Weisheit. Dazu wird dann nämlich auf der folgenden Seite in dem Satz, also es wird die Frage gestellt, ob Mario Adorf jungen Menschen heute raten würde, Schauspieler zu werden. Und die Antwort
die Antwort würde Sie überraschen.
Ja.
Ich möchte noch mal ganz kurz, ich habe es angeteasert, ich möchte noch mal ganz kurz das Ende vom ersten Absatz vorlesen, vom allerersten Absatz.
Ah, ja, natürlich.
Monatelang buhlte ich um ein Treffen mit ihm, besorgte mir über Umwege gar seine private Handynummer. Ich wusste, für alte, weise Männer brauche ich ihn oder keinen.
Ja.
So, bitte, Damian.
Das fühlen wir uns im Gedächtnis. Aber man sieht ja die anderen, die es nicht schaffen. Ich fühle mich generell nicht in der Lage, Ratschläge zu erteilen. Das war auch mein erster Satz Ihnen gegenüber. Ich bin nicht weise.
Etwas, das von... Wobei, wir könnten natürlich kurz einen Moment nehmen, um das sacken zu lassen. Mhm. Ich bin nicht weise. Mhm. Was dann von Nina Brockhaus kommentiert wird, folgendermaßen, also wieder ihren Einschub gesetzt. Erstaunlich. Zu diesem Zeitpunkt ist unser erstes Telefonat bereits über 3 Monate her und es stimmt, es war der erste Satz, den Mario Adorf mir auf unseren Buchtitel Alte Weise Männer entgegnete. Ich appreciate die Ehrlichkeit. Mhm. Meine Antwort? Das beruhigt mich. Diejenigen, die sich für weise halten, sind es in der Regel nicht. Also witzigerweise macht sie in diesem Buch macht sie damit irgendwie 2 Sachen kaputt. Mhm. Erstens, also mit ihrem ersten Absatz macht sie schon alleine die Bedeutsamkeit, die sie dem Adorf-Interview zuordnet oder beispricht, macht sie kaputt. Also er sagt ja selber, ich bin nicht hier der jetzt allen ihre Ratschläge erteilt und so kann das auch nicht gehen. Und gleichzeitig sorgt sie dafür, dass jede Person später mit diesem Satz in diesem Buch, der sagt, ach, ich bin, ja, ich hätte schon Rat oder ich bin weise, ich hätte hier sowas, was ich geben kann, sagt sie so, nee, die sind nicht weise. Also sie macht das ja komplett damit so ein Loch auf, in der von beiden Seiten alles reinfallen kann.
Ja, naja, schlussendlich ist ja nur die Einschätzung der beiden entscheidend. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass das jetzt nicht wirklich konsistent ist. Aber dass es hier auch so ehrlich abgedruckt wird, für jeden ersichtlich, wie widersprüchlich das Ganze ist.
Ja, also fairerweise, den Einschub hätte sie nicht machen müssen. Ich glaube, hätte sie den Satz von Mario Adorf rausgestrichen.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, also ganz ehrlich, wenn ich in dieser Position wäre, mich möchte jemand interviewen, ich sage etwas, was ich für relevant halte, was ich für sehr wichtig halte und dann steht das nicht drin, ich würde dem, keine Ahnung, ich würde da mal einen netten Brief schreiben oder vielleicht eine Kanzlei schreiben, ehrlich gesagt. Also das kann ja durchaus auch eine Sorge sein.
Bezüglich der Weisheit sagt er dann, ich finde in mir keine so fundamentale Änderung in ein besseres, gescheiteres Einsehen in die Welt oder in die Dinge. Ich werde gefragt, haben Sie Fehler gemacht? Ja, habe ich. Dann kommt meist, was wäre, wenn Sie heute noch mal vor der Entscheidung stünden? Da ist meine Antwort immer, wahrscheinlich würde ich in der gleichen Situation, in der ich damals war, denselben Fehler wieder machen.
Ja, ich meine, gut, die Frage zielt darauf ab, was, wenn Sie die Situation heute nochmal hätten, aber auch das ist ja eine quatschige Frage.
Ja.
Also,
wenn ich mit den gleichen Grundvoraussetzungen wieder an der Stelle stünde, würde ich dann etwa die gleiche Entscheidung treffen?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Also, deswegen, Weisheit ist ja dann auch immer nur in Relation zu sehen. Man hat eine Situation und kann die übertragen auf vorherige Situationen, wie man sich da verhalten hat und was für Konsequenzen gefolgt sind. Aber ja, letzten Endes ist das auch keine Allwissenheit. Auch weise Menschen, sofern es diese überhaupt gibt, machen Fehler. Also das ist ja dieses moralische oder zumindest erkenntnistheoretische Leuchtfeuer, was hier versucht wird zu bauen, das gibt's ja nicht.
Ja. Bezüglich dessen, wie das Glück aussieht und ob man ihm auf die Sprünge helfen kann, sagte dazu noch einmal, meine Einstellung war immer, nicht zu hoch hinaus zu wollen. Mein Ehrgeiz war beschränkt, das muss ich sagen, ich kenne sehr viele ehrgeizigere Kollegen. Ich musste die Ellenbogen nicht gebrauchen, um mich durchzusetzen. Erst in Amerika habe ich den ungeheuren Konkurrenzdruck unter den Schauspielern erfahren. Also ähnliches, was du vorhin schon gesagt hattest, dass in seiner Generation es an männlichen Schauspielern in Deutschland erstmal mangelte, in seinem Alter.
Also beziehungsweise ja auch Spielrollen so ausfüllen können.
Charakterrollen,
Also Rollen, die so aussehen, wie er damals aussah, die so alt waren, wie er aussah. Also sowas,
ne? Ja, die gab es halt wenig aufgrund des Krieges und so weiter. Und deswegen hat er da nicht sehr viel Konkurrenzdruck erfahren müssen innerhalb seiner Generation.
Und vermutlich die es gab, waren wahrscheinlich auch aus privilegierteren Situationen, die sich das leisten konnten, dieses dann doch Risiko einzugehen, nicht irgendwie einen 9-to-5 festen Job zu haben.
Und zudem neigt man ja auch dazu, die Vergangenheit gerne zu verklären, gerade wenn das irgendwie so die Jugendjahre waren.
Ja. Oder man sieht auch einfach gar nicht, dass man dann doch sehr viel Glück hat und sehr privilegiert war.
Genau.
Und glaubt dann im Nachhinein, ach nee, das war irgendwie, hatte andere Gründe.
Ja, beziehungsweise es ist ja auch ein gewisser Kontrast, den er ja auch angesprochen hat, von wegen, er hat ja auf dem Bau gearbeitet, um sich durchfinanzieren zu können. Und wenn du dann den Kontrast dazu hast, wie spielend einfach in Anführungszeichen es dir zu ergehen scheint, wenn du dann ins Theatergeschäft kommst. Nun ja. Es wird dann die Frage danach gestellt, ob Qualität im Film und im Fernsehen heute noch möglich sei. Ja, und sie fragt beim Film.
Warte, kurze Frage. Kurz Ding. Was hat Mario Adolf zuerst gemacht?
Was hat Mario Adolf zuerst gemacht? Zuerst Theater und dann, genau. Beim Film werden die Drehtage immer weniger. Die Theater verspüren Zukunftsangst. Und sie fragt eben, dann ist die Qualität heute noch möglich? Und er sagt, wahrscheinlich nicht. Das ist nun eine Alterserscheinung, wenn ich bedauere, welchen Niedergang das Fernsehen in der Qualität genommen hat. Ich habe Fernsehen gemacht, als es noch gar nicht gesendet wurde, 1953, 54. Da durften wir als Schauspielschüler als Lichtdoubles einspringen. Dadurch bin ich den großen Regisseuren begegnet und durfte schon früh Rollen übernehmen. Damals wurden noch Klassiker gespielt. Es wurde wie im Theater 4-5 Wochen lang geprobt und dann live gespielt. Das war aufregend. Ich bin da schon sehr enttäuscht von der Entwicklung, dass das Fernsehen qualitativ so runtergekommen ist. Ich finde es toll, dass obwohl er beschreibt, wie stark das Fernsehen an Qualität abgenommen hat, also seine Einschätzung wahrscheinlich nicht, ist Qualität noch möglich, dass er nie versucht zu beschreiben, woran das liegt. Ja?
Ja.
Vielleicht hat er das noch ausführlicher geklärt. Wir werden später Menschen erleben, die dafür gesorgt haben, dass es nicht so ist, so als Teaser für spätere Episoden.
Mhm.
So lassen wir dieses Thema hinter uns und wenden uns dem privaten, der privaten Selbstverwirklichung zu, nachdem die Karriere jetzt so viele Seiten des Interviews aufgemacht hat.
Genau, und um das nochmal ganz kurz vielleicht auch in Kontext zu setzen. Also wir haben Karrierefragen und persönliche Vorstellungen und Meinungen. Mhm. Das hat jetzt ganze 20 Seiten gefordert. Also wir sind jetzt hier zu den relevanten Fragen durchgegangen und haben jetzt anderthalb Fragen zum Privaten. Das ist in anderen Interviews ähnlich, auch wenn da das Private dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr Raum bekommt.
Was auch teilweise daran liegt, dass es ja bei einigen Interviewten, ähnlich wie bei Adolf, in den eigenen vier Wänden stattfindet und das Privatleben drumherum noch passiert.
Ja. Nicht, dass die Kommentare zum Privatleben in anderen Interviews angenehmer werden, dadurch, dass sie mehr Raum bekommen.
Im Gegenteil, also wir sollten das hier als untere Messlatte ansetzen.
Also das ist tatsächlich noch ganz sympathisch, willst du damit sagen, Damian?
Genau.
Was sagt ihr denn so schön?
Haben Sie Freunde in der Filmbranche? Ein großer Fehler meines Lebens, den ich auch anerkenne, ist, Freundschaft nicht gepflegt zu haben. Der Beruf macht es schwer. Man lernt Menschen kennen, man liebt sie, man möchte sie als Freunde behalten. Dann ist der Film zu Ende und jeder geht seiner Wege. Ich hätte manchmal das Telefon in die Hand nehmen oder mal einen Brief schreiben sollen. Was ihr hier also aufmacht, ist die Unterscheidung zwischen Freundschaften, die nur auf beruflicher Ebene existieren und tatsächlich tiefergehenden zwischenmenschlichen Verbindungen.
Oder auch einfach der Frage, wer bleibt denn?
Mhm. Wer bleibt denn? In dieser Frage kann man hier weitergehen.
Er sagt ja, ich würde den Rest der Antwort dann noch vorlesen. Ja. Das hätte ich wirklich tun sollen bei Menschen, die ich gern menschlich an mich gebunden hätte. Und gerade das scheint zu schwer zu sein. Schon Shakespeare rät zu stählernen Banden, um Freunde an deine Seele zu schmieden. Ich finde, das sind eigentlich echt schöne Worte, auch eben halt auch auf diese Karriere, was Franka Lehfeldt und Nina Brockhaus sonst machen. Also sagen, ja, Karriere ist so toll und Karriere ist so wichtig und da bitte Aufstieg und so. Und dann hast du da so einen Mario Adolf, der dann sagt, nee, Freunde, ich habe keine Freunde, also nicht wirklich.
Was ist denn das, was da noch bleibt, was ihn quasi nicht einsam oder allein zurücklässt? Es wird erwähnt von Nina Brockhaus selber, dafür sind sie seit 54 Jahren mit ihrer Ehefrau zusammen.
Ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das klingt in meinem Beruf den wenigsten.
Gab es einen Ratschlag in Ihrem Leben, der Sie geprägt hat?
Warte, ich würde ganz kurz nochmal auf die Stelle mit der Ehefrau
eingehen. Achso, ja, ich dachte, weil das später dann noch ausgeführt wird. Aber ja.
Achso, ja, dann machen wir das später.
Genau, weil das ist hier ja auch, also sie fragt, wie schon gesagt, gab es einen Ratschlag in Ihrem Leben, der Sie geprägt hat? Und er sagt, ich habe erst gestern Freunden eine Geschichte erzählt. Der Vater von Senta Bergers Ehemann Michael, der Regisseur Paul Verhoeven, hat in den 60er Jahren zu mir gesagt, Mario, ich kann dir heute eine gute Mitteilung machen. Ich beobachte dich jetzt seit vielen Jahren und mir ist aufgefallen, dass du immer mit irgendeinem besonderen Einfall, einem Gag auftrittst, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Jetzt kann ich dir sagen, du brauchst das nicht mehr. Lass es weg. Die Menschen mögen dich auch so. Du musst nicht noch einen draufsetzen. Das ist einer der wenigen Ratschläge, die ich nie vergessen habe. Und wir haben diese beiden Fragen jetzt hier hintereinander. Zum einen nach der Ehe, die ganz kurz beantwortet wird mit ja, das weiß ich jetzt zu schätzen. Das gelingt in meinem Beruf den wenigsten. Dass man also sagen muss, dieses eigentlich große Glück, trotz Karriere, trotzdem internationaler Filmstar zu sein, hat er es geschafft, jahrzehntelang eine tatsächlich, wenn man ihm glauben kann, hier eine innige Beziehung zu einer anderen Person zu führen, die jetzt auch dafür sorgt, dass er quasi im Alter nicht einsam und allein da ist, ohne irgendwelche Anbindungen. Und danach die Geschichte darum, wie einen eigentlich der Drang danach, ein Individuum zu sein, was sich von anderen abhebt und was nicht nur auf der Bühne, sondern auch darüber hinaus im Rollenspiel der Gesellschaft quasi sich immer seine eigene, sich immer den eigenen Subjektstatus beweisen muss, dass das dann einen viel größeren Raum einnimmt und kann man auch sagen, dass das vielleicht auch mit seinem Alter zusammenhängt, weil man in der Generation ja auch sehr viel Wert darauf legt, durchaus so Privates eben privat zu lassen und nicht so sehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich finde diesen Kontrast dann doch ein wenig herzzerreißend, wie er sich hier widerspiegelt.
Ja, definitiv.
Deswegen, jetzt habe ich dich ganz rüde unterbrochen wegen deiner Bemerkungen bezüglich der Ehe.
Ja, also Ich erinnere mich noch, als wir in der Vorbesprechung zu der Folge waren, hatten wir uns darüber unterhalten, was denn die Ehe so konzeptionell macht. Abgesehen von Wirtschaft und Politik und Moralvorstellungen, ist es ja offenbar für ihn so, dass seine Ehefrau die letzte Person ist, mit der er wirklich so regelmäßig Kontakt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr Leben aussieht, wie ihr Sozialleben aussieht. Aber wenn das auch da umgekehrt ist, wir sind damals zu dem Schluss gekommen zu sagen, letzten Endes ist das extremst traurig, weil eine Person von beiden wird ja zuerst sterben. Also das ist ja unvermeidbar. Und dann ist die andere Person halt, also dann ist man allein. Dann ist da niemand mehr. Und mir ist das gerade nochmal bewusst geworden, ja auch weil er ja gerade verstorben ist, hat man jetzt natürlich, also gehe ich mal davon aus, dass die Familie jetzt natürlich erstmal von überall her, von SchauspielerInnen, RegisseurInnen, von Medienhäusern erstmal Beileidsbekundungen bekommt und mal einen netten Anruf, aber das geht ja.
Ja.
Und danach ist man allein.
Ja, nun wissen wir der Ehrlichkeit halber auch nicht, wie es mit ihrer Familie aussieht,
ja.
Wie es mit ihrem Freundeskreis aussieht. Deswegen mag ich mir da kein Urteil erlauben. Aber zumindest, was diese Aussage im Allgemeinen angeht, hast du ja recht. Das ist ja auch eine Gefahr für die Einsamkeit im Alter, dass man es aufgrund der Karriere, und die muss ja nicht mal so hochtrabend sein, ja, wie die von Mario Adorf, es nicht geschafft hat, tiefe und bleibende Bindungen zu schaffen und dann sehr schnell vereinsamt, wenn der Beruf weg ist.
Ja, stimme ich zu.
Ja, ich glaube, wir können dann auch zum Abschluss des Interviews kommen, denn der ist wieder so ein langer Kommentar von Nina Brockhaus. Und da schreibt sie, ich stoppe das Aufnahmegerät. Wir unterhalten uns über die Auswahl der Männer in unserem Buch. Ich erzähle ihm von dem Inhalt der Gespräche. Mit mir haben sie gar nicht über die Krisen in meinem Leben gesprochen, bemerkt Adolf. Ich kann das Aufnahmegerät gerne wieder einschalten, erwidere ich. Nein, das ist schon in Ordnung, schmunzelt er. Wissen Sie, bei allem, was ich während meiner Vorbereitung über Sie gelesen habe, erschienen Sie mir nicht als der Mann für tiefe Krisen. In Ihnen verbirgt sich keine Melancholie, erkläre ich ihm meine Beweggründe.
Also dieses Interview ist doch sehr melancholisch.
Ja.
Also es ist wirklich sehr viel von, ich habe mein Leben nicht genutzt, um FreundInnen zu haben, was wir ja gerade hatten. Die bleiben. Ich habe in meinem Leben viel Leid erfahren durch den Krieg, durch die Nachkriegszeit. Und also das ist ja sehr melancholisch. Auch wenn er über seine Preise redet, ist er jetzt, die sind ja irgendwo, ohne jetzt zu sagen, dass er das vielleicht bedauernswert findet. Aber es ist ja schon, weiß ich nicht, wo da ihre Einschätzung herkommt.
Nun ist aber Mario Adorf, das kann man durch andere Interviews sagen, kein humorloser Mensch gewesen. Wir wissen also nicht, auf welche Art und Weise er auch das Interview vorgebracht hat, aber ich würde schon sagen, dass wenn man ein bisschen versucht, auch zwischen den Zeilen zu hören bzw. zu lesen, dass einem schon deutlich wird, dass da in dieser Betrachtung des eigenen Lebens dann doch ein bisschen Wehmut auch drin steckt. Und was wir hier jetzt nochmal brauchen wegen der Beweggründe der Autorinnen, ist das Ende. Ich werde noch oft an seine Kriegserzählungen und den Schmerz in seinen Augen denken, woran mich Mario Adorf erinnerte, wir dürfen Europa, Freiheit und Frieden niemals für selbstverständlich erachten. Es gibt nichts Wichtigeres, nichts Größeres, nichts, wofür es sich mehr zu kämpfen lohnt. Das sollten wir uns viel öfter bewusst machen. Auf Europa!
Eine Hymne an die EU, eine Hymne an die Union.
An Europanationalismus quasi. Also wenn dir der eigene Nationalstaat nicht mehr ausreicht für Nationalismus und für Patriotismus, dann nimm einfach den nächstgrößeren Staatenverbund.
Naja, also genau. Also
nicht, dass man dir noch nachsagt, du seist rechts. Ja.
Ohne jetzt das Interview zu sehr auf ein anderes, also ohne jetzt die Folge zu sehr auf ein anderes Thema münzen zu wollen, stimmt das ja schon. Also Patriotismus bedeutet ja nicht, ich bin unbedingt für die nächsten 3 Quadratmeter um mich herum, sondern einfach zu dem, wo man sich irgendwie dann auch zugehörig fühlt. Und offenbar hat sich das in den letzten Jahrzehnten verlagert von Deutschland, wo wir zu Recht nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, vielleicht ja jetzt ein bisschen weniger Patriotismus, ist nicht ganz so gut.
Ja.
Dann sind wir halt einfach europatriotisch.
Nun, wir hatten auf jeden Fall ein ausgewogenes Interview, ein sprachlich doch ansprechendes Interview und auch ein Interview, aus dem man vielleicht doch tatsächlich ehrlicherweise einiges mitnehmen kann. Ich will nicht so viel versprechen, aber das könnte sich in den nächsten Wochen ändern. Was erwartet uns denn in der nächsten Episode?
In der nächsten Episode. Wir haben eine Sache vergessen.
Was
am
denn?
Anfang. Die Interviews sind ja immer überschrieben.
Ach ja,
mit bestimmten Titeln.
Mhm. Also es wird immer ein bestimmter Begriff der interviewten Person
genau.
zugeordnet.
Und wir hatten jetzt diese Woche der Europäer Mario Adorf und widmen uns nächste Woche zur selben Uhrzeit auf demselben Kanal einmal der Legende Stefan Aust.
Es wird großartig. Also allein beim Namen Stefan Aust bekomme ich schon so wohlige Gefühle.
Damian, wer ist denn Stefan Aust? Also ganz kurz, damit man weiß, worauf man sich freut.
Stefan Aust ist eine der zentralen Figuren der deutschen Mediengeschichte. Alleine schon deswegen wird er vielen bekannt sein, weil er über die RAF berichtet okay. hat. In dem Werk der Bader-Meinhof-Komplex. Er war aber auch als Journalist jahrelang tätig und dann eben auch als Entscheider in der Branche. Und insofern wird das da ganz interessant, was er uns denn so zu sagen hat über die Lage der Nation. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf allen Kanälen, auf denen wir hier verfügbar sind, sowohl auf allen möglichen Podcatchern, sowie auf YouTube. Liken, teilen, nicht vergessen. Teilen insbesondere in der WhatsApp-Familiengruppe. Das macht immer besonders viel Freude.
Richtet liebe Grüße von uns aus.
Sehr gerne.
Genau, wir sind auf Instagram zu finden unter TRTB. Ja, TRTB unterstrich Podcast. Ach, wirklich, diese Abkürzung, ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Also, ja. To Write to Be True, abgekürzt. Genau, und ansonsten, wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.
Das war To Write to Be True. Aufgenommen beim und mithilfe des Campus Radio Jena. Vielen Dank für inhaltliche Beratung an das Frauenzentrum Towander Jena.